kam das Ganze dann ins Rollen, dass man dann natürlich vorsichtiger vorgegangen ist und dann letztlich auch ein fast vollständig erhaltenes Skelett freigelegt hat. Und das ist die eigentliche Sensation.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Restauratoren-O-Tons, dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck und das ist eine archäologische Folge, die von der Jungsteinzeit bis in die Gegenwart reicht. Mit meinem Gast spreche ich über Blockbergung, darüber, wie man zerfallende Knochen stabilisieren kann und über den Umgang mit menschlichen Überresten in Sammlungen. Heute treffe ich eine Restauratorin, die sich in ihrem Berufsalltag häufiger mal mit sehr, sehr alten menschlichen Überresten beschäftigt. Ich bin in Bonn in den Restaurierungswerkstätten des LVR Landesmuseums bei Susanne Domke. Schön, dass wir heute sprechen können und willkommen im VDR-Podcast.
Dankeschön. Ich freue mich auch, Frau von Schönebeck.
Was ich über Sie gelesen habe, ist, dass Sie Konservierung und Restaurierung an der FH Erfurt studiert haben und während des Studiums sowohl freiberuflich als auch selbstständig bereits tätig gewesen sind. Und seit 2018 sind Sie hier in Bonn am Landesmuseum, zuerst als Volontärin und inzwischen als Restauratorin für archäologisches Kunst- und Kulturgut. Da wollte ich noch fragen, war das auch der Fachbereich, den Sie studiert haben? Ja.
Nein. Muss ich eingrenzen. Also ich komme eigentlich ursprünglich aus der Denkmalpflege. Mein Traum war es immer, in der Wandmalerei und Steinrestaurierung zu arbeiten. Ah, okay. Und so habe ich auch begonnen, schon im Vorpraktikum. Und habe dann auch den Bachelorstudiengang Wandmalerei belegt. Und im Masterstudiengang ging es dann nochmal kreuz und quer in alle möglichen Richtungen. Von daher kann ich jetzt meinen Werdegang nicht so ganz als geradlinig betrachten. Und dann ging es noch in die Forschung, es ging ins Holz, es ging ins Mosaik. Ja. Tatsächlich auch. Und seit ich jetzt hier im Landesmuseum arbeite, habe ich mich mit organischen Funden beschäftigt und war zwischenzeitlich auch für ein Projekt angestellt, in dem es um Metallfunde eines Gräberfeldes ging. Ich habe alles Mögliche schon gemacht.
Was ja gut ist, einfach eine tolle Sache, wenn man so viel Verschiedenes gesehen hat.
Genau, also ja, zwischenzeitlich hat mich das immer ein bisschen zweifeln lassen, vor allem auch im Studium, ob das jetzt so richtig ist, weil ich das Gefühl bekommen habe, ich kann vieles, ein bisschen, aber nicht ganz. Aber jetzt langsam zahlt sich das aus und ja, ich profitiere davon, dass ich verschiedene Erfahrungen einfach kombinieren kann. Ja. Und wir haben ja hier das Glück auch in den Werkstätten, dass wir... Ja, wir sind insgesamt inklusive Vorpraktikantin und Projektmitarbeitende gerade 18 Personen hier im Team in unterschiedlichen Fachbereichen, die alle ihre Spezialisierungen haben. Die Türen stehen immer offen und das lebt einfach davon, dass wir miteinander sprechen und immer auch aus anderen Fachbereichen Ideen für unsere Arbeit bekommen. Von daher bin ich, glaube ich, jetzt an der richtigen Stelle gelandet. Prima. Das alles Sinn macht.
Prima. Ja, wir hatten ja gerade schon kurz darüber geredet und da habe ich auch erzählt, dass ich ja in der letzten Zeit gerade zweimal hier in Bonn in Ausstellungen war, immer archäologische Ausstellungen. Da wurde mir ehrlich gesagt auch erstmal so richtig klar, was es hier für große Werkstätten mit verschiedensten Fachbereichen gibt und wie wichtig das ist. Das ist aber, glaube ich, relativ wenig bekannt.
Ja. Also man merkt immer wieder in der Bevölkerung, ist das Interesse da, hinter die Kulissen zu schauen und zu wissen, was da passiert in den Restaurierungswerkstätten. Also wenn wir dann zum Beispiel einmal im Jahr hier öffentliche Führungen anbieten beim Europäischen Tag der Restaurierung, dann haben wir total hohen Zulauf und die Leute sind einfach begeistert, wenn sie hier mal durch die Werkstätten gehen können und sehen einfach auch, was dahinter steckt.
Ja. Und Sie haben ja auch in der aktuellen Ausstellung einen Bereich gewissermaßen reserviert oder da zeigen Sie, wie die Restaurierungswerkstatt überhaupt funktioniert, beziehungsweise mit welchen Methoden man da überhaupt vorgeht. Also das Ja, finde ich eine ganz tolle Sache.
Ich glaube auch, dass das ziemlich gut ankommt und das ist auch richtig schön gemacht. Es ist auch relativ spielerisch ab und zu und man kann sich Funde anschauen, man kann sich Materialien nochmal unter Vergrößerung anschauen. Mhm. Es gibt Holzdünnschliffe zum Beispiel, die man betrachten kann und das wiederum vergleichen kann mit einem originalen Holzfund. Man kann Gläser zusammenpuzzeln und wird aber währenddessen eben auch darüber aufgeklärt, was es heißt, bei uns in den Werkstätten zu arbeiten und wie wir auch wissenschaftlich rangehen.
Ja, ja, genau. Es ist halt mehr als ein Puzzle zusammenzustellen.
Aber so kann man natürlich auch Kinder mit reinnehmen, die dann auch spielerisch mit diesen Verfahren in Verbindung kommen. Und ja, was super gut ankommt, ist ein kleines Sandstrahlgerät, was unsere Schreinerei nachgebaut hat. Da werden eben so Dummies angefertigt, die man dann freistrahlen kann. Das heißt, es kriegt so einen kleinen Erlebnischarakter auch für Kinder und die bekommen dann auch einen kleinen Laborkittel und so ein Forscherset. Das hat sich die Museumspädagogik hier eben überlegt und das kommt ziemlich gut an.
Ja. Wir wollen heute über einen Fall sprechen, über einen ganz besonderen Fall, der 2018 entdeckt wurde. Ein Grab bzw. ein Skelett wurde auf dem Wolbersacker in Rheinbach, das ist ja gar nicht so weit von Bonn entfernt, wurde das entdeckt. Ich glaube, im Zusammenhang mit der Erschließung eines Gewerbegebietes. Mhm. Zu dem Zeitpunkt waren Sie, glaube ich, gerade als Volontärin hier. Wie haben Sie diesen Fund, also dass da was gefunden wurde, etwas Spektakuläres oder jemand Spektakuläres, wie haben Sie das erlebt?
Ich war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hier. Ah. Ich habe zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch an meiner Masterarbeit geschrieben und wusste davon gar nichts, weil ich in Erfurt ja studiert habe und diese Beziehung nach Bonn hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so. Und dieses Grab wurde im Januar 2018 entdeckt und geborgen. Und im Mai 2018 bin ich erst hier ans Haus gekommen.
Ah, genau. Ein paar Monate später.
Bis dahin wurde aber noch nichts an dieser Blockbergung gemacht. Mhm. Also dieses Grab wurde im umgebenden Erdreich geborgen und in unsere Werkstätten transportiert und wurde dann erstmal gekühlt gelagert, weil am Anfang erstmal festgesetzt werden musste, was passiert damit, wie ist die weitere Vorgehensweise, welche Untersuchungen müssen erfolgen, wie funktioniert das mit der Konservierung, wie können wir das machen, in welchem Erhaltungszustand ist das? Und es dauert erstmal eine ganze Weile und in dieser Zwischenzeit ist klar gewesen, dass ich dann hier als wissenschaftliche Volontärin mein zweijähriges Volontariat anfangen konnte. Und relativ schnell am Anfang ist meine Teamleiterin dann auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, dieses Projekt über diesen Zweijahreszeitraum zu bearbeiten. Mhm. Und ja, da konnte ich eigentlich gar nicht Nein sagen.
Ja.
Und obwohl das für mich auch ein ganz neues Feld war und dann gerade mit so einem Fund konfrontiert zu sein, ist schon was Besonderes gewesen. Mhm. Und das war ja nicht nur hinsichtlich der Konservierung herausfordernd, sondern auch, was jetzt Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel angeht, weil mir relativ schnell bewusst geworden ist, was für eine Sensation das hier für die lokale Bevölkerung bedeutet. Und ich wollte das jetzt nicht im geheimen Kämmerlein verschwinden lassen, sondern mir war es ein Anliegen, die Bevölkerung eben mitzunehmen, auch dabei bei diesem ganzen Prozess. Das heißt, während der Konservierung habe ich auch daran gearbeitet, dass eben Fotos gemacht werden, dass Blogbeiträge entstehen, dass ich halt so eine ganze Serie anlegen konnte über diesen Bearbeitungszeitraum und nach das veröffentlichen konnte. Und das ist auch ziemlich gut angekommen. Und ich glaube, das war auch richtig, das so zu machen.
Auf jeden Fall. Also den Blog, den verlinken wir natürlich auch, dass man das nachlesen kann. Und also wirklich sehr, sehr lesenswert. Wenn wir nochmal zurückgehen an den Anfang sozusagen. Mhm. Also das war 2018 und auf diesem Wolbersacker wurde dann ein Grab gefunden und das kam ja nicht von ungefähr. Also es war auf der einen Seite eine Sensation, aber dass dort gegraben wurde, das war ja kein Zufall.
Nein, das war kein Zufall. Mhm. Da wurden Funde natürlich vermutet. Hauptsächlich ging es da aber um bandkeramische Siedlungsspuren. Es wurden dann großflächig Suchschnitte auch angelegt. Und an einer Stelle war eine Bodenverfärbung zu sehen. Und der zuständige Grabungsleiter hat das zuerst als Baumwurf interpretiert, also nicht unbedingt als etwas Herausragendes. Und dann wurde dieser Befund mittig geschnitten, was ganz normal ist. Aber als dann dieser Schnitt angelegt wurde, hat man einen Becher angeschnitten. Und dieser Becher lag am Fußende eines Grabes und an den Verzierungen und an der Form dieses Bechers konnte man halt relativ schnell dann feststellen, dass es sich um einen Glockenbecher handelt, aus der Glockenbecherkultur. Und somit kam das Ganze dann ins Rollen, dass man dann natürlich vorsichtiger vorgegangen ist und dann letztlich auch ein fast vollständig erhaltenes Skelett freigelegt hat. Und das ist die eigentliche Sensation, weil wir aus der Zeit, also wir sind jetzt im Endneolithikum, dass wir aus dieser Zeit kein vollständiges Skelett überliefert haben. Wir haben
oft Rheinland.
Genau, im Rheinland. Mhm. Im Rheinland.
Wir haben, das hat, glaube ich, mit dem Boden auch zu
genau,
tun, ne?
Ja, mit dem Boden. Der ist relativ sauer hier. Das heißt, die Knochen vergehen mit der Zeit. Somit haben wir hauptsächlich die Grabbeigaben erhalten, sei es ein Becher oder Steinwerkzeuge. Aber die Knochen, das ist relativ selten, dass das erhalten ist. Genau. Und dann wurde eben auf der Grabung von meinen Kolleginnen entschieden, dass dieser Befund im Block geborgen wird.
Ganz kurz nochmal, wie Sie sagten das ja schon, wir sind am Ende vom Neolithikum, also am Ende von der Jungsteinzeit, Übergang zur Bronzezeit. Ja. Wann war das?
Wir haben auch Untersuchungen machen lassen, und zwar C14-Analysen. Und da ist rausgekommen, ungefähr zwischen 2800 und 2500 vor Christus.
Die Menschen damals waren sesshaft, haben Getreide angebaut und sind sozusagen auf dem Sprung in die Metallverarbeitung. Aber das ist ja alles, es ist diese Übergangszeit,
genau,
das oder?
Genau, es ist die Übergangszeit. Ja. Der Fachreferent für Vorgeschichte hat so ein bisschen rumgewitzelt und hat gesagt, das wäre jetzt die richtige Sensation, wenn wir ein Bronzeball mit im Grab hätten. Aber das wurde uns erspart. Das ist es nicht.
Ja.
Genau. Also es sind relativ spärliche Grabbeigaben. Wie gesagt, dieser Becher am Fußende, dann noch ein Steinwerkzeug in Form eines kleinen Messerchens und noch ein Miniaturdolch.
Also man hat dieses Skelett gefunden mit den Grabbeigaben. Wie ging es dann weiter?
Ja, dann haben sich erstmal alle Beteiligten auf der Grabung getroffen. Das war dann der zuständige Fachreferent, unsere Teamleiterin, dann meine Vorgängerin, die Restauratorin für organische Funde, dann Mitarbeitende des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege und wir haben, also ich war selbst nicht dabei, aber ich kenne die Fotos und dort hat man sich eben besprochen, wie man jetzt weiter vorgehen kann und in Absprache mit allen Beteiligten hat man sich dann darauf geeinigt, dass dieser Block ziemlich eng an den menschlichen Überresten abgestochen wurde und dann separat ins Museum gebracht wurde von den Grabbeigaben. Also den Becher konnte man entnehmen, der war in sehr gutem Zustand, auch gar nicht zerschärbt. Also auch eine kleine Sensation.
Ungewöhnlich, ja.
Genau. Und die beiden Werkzeuge wurden mit im Block belassen. Und so kam das dann hierher.
Ist das für eine Blockbergung, ist das groß? Ich habe irgendwo gelesen in Ihrem Blog, dass es 135 Kilo schwer war.
Genau, also nach der Trocknung.
Nach der Trocknung. Also vorher noch viel schwerer.
Ja, vorher schwerer. Deshalb, selbst da muss man eben schon überlegen, wie man möglichst gewichtssparend dann auch birgt. Und ja, das bedeutet natürlich eine riesige Logistik auch dahinter.
Wie stellt man sicher, dass da zum Beispiel nichts verrutscht und sich verschiebt? Sie wollen das ja genauso nachher in der Werkstatt haben, wie es dort gelegen hat, alles.
Ja, das ist eben der Vorteil von Blockbergungen, dass man gar nicht die Funde oder Überreste entnimmt. Und das war in dem Fall auch gar nicht möglich, weil die Skeletterhaltung relativ schlecht war, aber noch gut für das Rheinland.
Ja.
aber die Knochen waren jetzt nicht in dem Zustand, dass man sie hätte entnehmen können. Also man muss sich die Konsistenz so vorstellen wie feuchte Kreide, die auf dem Boden liegt, die man... Ja, dies ist eher so schmieriges Material.
Ja.
Von daher blieb auch gar keine andere Möglichkeit, als es im Block zu bergen. Mhm. Und dann wird es eben nur so weit wie möglich, so weit wie nötig freigelegt und dann mit dem umgebenden Erdreich geborgen. Auf der Oberfläche wurden die Knochen dann noch gesichert durch eine Lage aus Folie. Darüber wurde ein bisschen Sand gestreut, damit die Knochen in Position bleiben. Und dann kam nochmal eine dünne Gipsdecke drauf. Und dieser ganze Block wurde dann mit Stretchfolie, wie man sie auch vom Flughafen kennt, in die man Koffer einwickelt, wurde dieser Block nochmal gestretched. Und das verhindert eben ja erstens den Feuchtigkeitsaustritt und dass sich halt irgendwie das Erdreich verlagert. Wobei wir da ziemliches Glück hatten, weil der Boden sehr lehmig ist und sehr kompakt ist. Von daher hat uns das natürlich in die Karten gespielt.
Das heißt, er bröckelt nicht so ohne weiteres weg.
Genau, ja. Und er hat eine sehr hohe Wasserspeicherkapazität, was sich dann im folgenden Trocknungs- und Konservierungsprozess dann auch noch als vorteilhaft erwiesen hat, weil es einfach sehr langsam das Wasser rauslässt. Mhm.
Das heißt, Sie haben diesen Block in der Werkstatt gehabt. Wie geht es dann weiter? Man muss es ja irgendwie trocknen. Wie macht man
genau,
das?
Genau, man muss es irgendwie trocknen. Und die Möglichkeit, die für uns da war, war es eben sehr, sehr langsam zu machen. Allerdings, wenn wir es einfach hätten trocknen lassen, wären die Knochen vermutlich zerfallen, weil sie keinen Zusammenhalt mehr im System hatten und viel auch durch dieses Wasser, was noch im Gefüge ist, zusammengehalten werden. Wenn das natürlich verschwindet, dann fehlt dieser Halt. Es ist ähnlich auch in der Nassholzkonservierung so. Das heißt, wir müssen irgendwas einbringen, was den Knochen stabilisiert, während das Wasser verdunstet.
Das Wasser geht, aber Sie müssen im Grunde was nachlegen, damit die Stabilität weiter erhalten bleibt.
Ja.
Wie macht man das?
Ja, wir haben ein Verfahren angewendet, was schon 2010 hier im Haus angewendet wurde, bei einem anderen Skelett, allerdings mehrere tausend Jahre älter und in noch schlechterem Zustand. Und durch die Erfahrungen meiner Vorgänger konnte ich eben darauf zurückgreifen. Und das war dann auch die Methode, die ich angewendet habe. Und zwar haben wir ein Acrylat in Chelsulte, also ein aromatfreies organisches Lösungsmittel, darin gelöst und damit die Knochen getränkt. Dieses Lösungsmittel ist aber nicht mit Wasser mischbar. Das heißt, wir in der Theorie sind wir davon ausgegangen, dass das Lösungsmittel das Wasser verdrängt im Gefüge. Das Wasser kann weiterhin verdunsten, aber wir bringen unsere Kunststoffe in die Knochen ein. Genau, und das hat funktioniert. Ich bin dann in einen extra Raum gezogen im Keller dieses Gebäudes, damit ich eben auch nicht andere Kollegen damit beeinträchtige, weil es hat schon gerochen. Es gilt noch als geruchloses Lösungsmittel, aber natürlich war trotzdem dieser ganze Raum davon voll.
Ja.
Und ich bin da auch nur im Vollschutz in dieses Labor reingegangen. Und über ein halbes Jahr konnte ich eben diesen Raum dort benutzen. Und das über dieses halbe Jahr ist auch langsam das Wasser aus dem Block entwichen. Also ich habe dann einen Datenlogger mit einem kleinen Messfühler im Block versenkt.
Ja.
Und über diese ganze Zeit lang die Feuchtigkeit und die Temperatur im Block aufgezeichnet. Und als ich mir dann nachher die Kurven angeschaut habe, habe ich gesehen, wie die Feuchtigkeit ganz, ganz langsam runtergeht. Und am Ende hat der Block sich eben angeglichen mit der Raumfeuchtigkeit. Und ich wusste, okay, jetzt bin ich soweit, und in dem Stadium waren dann auch die Knochen gefestigt.
Und wie gibt man dieses Acrylat rein?
Das habe ich zum Teil mittels Kanülen reingebracht oder auch mit so Schwanenhalsflaschen und habe es eingelassen damit. Ja, und dann habe ich mich auch in der die Konzentration habe ich verändert. Ich habe zuerst mit niedrig konzentrierter Lösung angefangen und bin dann immer höher konzentriert geendet. Und am Ende habe ich eben festgestellt, dass sich das Lösungsmittel nicht mehr in das Material einbringen lässt, dass es sich an der Oberfläche mehr oder weniger ablagert.
Ach so,
und
ist
nicht
gesättigt
mehr
sozusagen.
Genau, es ist gesättigt. Mhm. Und dann war für mich klar, okay, jetzt muss es klappen, jetzt dunstet das Lösungsmittel ab, aber die Knochen sind gesichert.
Ja. Das hört sich wie ein sehr fragiler Prozess an, bei dem auch vielleicht mal was schiefgehen könnte, oder?
Ja, ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass irgendwas schiefgeht, dass irgendwann der Block dieses Stadium erreicht, dass er zerbricht. Mhm. Und es war uns allen klar, dass das passieren würde, nur nicht in welchem Ausmaß. Von daher haben wir die ganze Zeit diese Stretchfolie außen rum gelassen, um ihn in Position zu halten. Und es gab Risse, die haben sich relativ schnell an der Oberfläche angedeutet, die sind aber nicht sehr weit auseinander gedriftet.
Also in diesem Erdreich, genau. Was noch, also worauf das lag, ja. Da sind dann die Risse entstanden, beziehungsweise haben sich vergrößert.
Genau. Mhm. Und diese Risse haben natürlich auch das Knochenmaterial mitgenommen.
Ja, ja.
Genau. Aber es ist alles in kleinen Rahmen geblieben, sodass ich jetzt auch nachher da keine großen Maßnahmen mehr treffen musste. Mhm. Von daher war das eigentlich sehr glücklich für mich gelaufen.
Ja.
Vor allem, weil ich natürlich Respekt vor dieser ganzen Arbeit hatte und nicht aus meinen Erfahrungen schöpfen konnte, was könnte da passieren, sondern nur auf die Erfahrungen der Kolleginnen angewiesen war. Ja, aber mir sind dann bei dieser Arbeit trotzdem sehr viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Also man muss sich vorstellen, ich bin sehr viel Zeit alleine gewesen mit diesem Individuum in diesem entfernten Raum, wo sonst niemand war. Mhm. Und dann kommt man auch auf andere Gedanken. Und das, was mich dann nachher ein bisschen einfach gestört hat auch, ist, dass ich in dieser Anfangsphase keine Alternativmöglichkeiten hatte, die ich zum Beispiel aus der Literatur ziehen konnte. Von daher war dieses Verfahren im Vorhinein schon festgelegt und ich hatte auch gewissen Zeitdruck, weil dieser Block natürlich nicht unkontrolliert trocknen sollte und er ja schon mehrere Monate im Kühlraum lag, dann natürlich schon Prozesse in Gang kommen und dann geht es auch so weit, dass man natürlich das schützen muss vor mikrobiellem Befall. Mhm. Das ist auch nur eine Frage der Zeit, da hatten wir auch sehr viel Glück, aber das kann auch anders ausgehen.
Mhm.
Ja, von daher ist diese Herangehensweise, die man natürlich im Studium auch lernt mit Variantendiskussionen und erstmal untersuchen, auf welches Verfahren komme ich jetzt, für welches Verfahren entscheide ich mich, das wurde mir im Prinzip vorweggenommen und es war klar, wie es zu laufen hat, weil es funktioniert. Aber währenddessen habe ich mich dann schon gefragt, ob das alles auch so richtig ist, jetzt diese über 4000 Jahre alten Knochen, die sich so erhalten haben im Boden, mit Kunststoffen zu festigen, die sich vermutlich, wenn es hochkommt, ein paar hundert Jahre halten und dann selbst zum Konservierungsfall werden.
Und da kommen wir natürlich auf das Thema der Umgang mit menschlichen Überresten. Das ist ja gerade in der Archäologie ein großes Thema geworden. Also ich kenne das noch von längerer Zeit her, 20, 30 Jahre, wo man in Museen geht und wo die, muss man ganz drastisch auszudrücken, wo die Mumien kreuz und quer einfach rumliegen. Und es gibt so viele davon, also nicht nur hier, sondern auch in ausländischen Museen. Und da springt es einen wirklich an, dass man denkt, so kann man das nicht machen. Und das ist ja heute doch ganz anders.
Ja, muss ich schon sagen. Also da ist schon das Bewusstsein da. Es gibt ja auch jetzt diesen sehr hilfreichen Leitfaden des Museumsbundes zum Umgang mit menschlichen Überresten in Sammlungen. Und dazu gibt es natürlich noch etliche andere Richtlinien und Leitfäden, an denen man sich orientieren kann. Aber ja, dennoch ist man jedes Mal mit dieser Frage konfrontiert, ist das jetzt so richtig und wie weit gehe ich und wie positioniere ich mich auch dazu?
Mhm.
Und da bin ich jetzt auch noch nicht angekommen an einem, ja, das ist richtig oder das ist falsch, weil man einfach jedes Mal neu denken muss.
Mhm.
Aber was ich wichtig finde, ist, dass man immer wieder das zum Gesprächsthema macht. Und das habe ich eben sehr viel mit Kollegen auch besprochen, KollegInnen, solange man immer wieder drüber spricht und die verschiedenen Facetten beleuchtet, glaube ich, ist das schon mal sehr gut und sollte weiterhin so sein. Also ich habe jetzt auch während dieser Ausstellung Archäologie im Rheinland, die gerade auch im Museum gezeigt wird, nochmal mit KollegInnen gesprochen darüber und habe einfach gemerkt, dass für viele, die vor allem aus der Archäologie kommen oder auch aus der Restaurierung und sich mit menschlichen Überresten beschäftigt haben, dieses Thema sehr alltäglich wird. Und davon kann ich mich auch nicht freisprechen, wenn ich natürlich viel mit menschlichen Überresten zu tun habe, dann wird das ein bisschen normaler, damit zu arbeiten. Aber ich versuche mich immer wieder neu mein Handeln zu hinterfragen und das von außen zu sehen, was tue ich da gerade und mit wem tue ich das da gerade. Was natürlich auch wichtig ist, ist vielleicht zu begreifen, wie könnten Besuchende das sehen, wenn sie zu uns ins Museum kommen und werden plötzlich mit einem Grab, in dem menschliche Überreste noch zu sehen sind, konfrontiert. Könnte das nicht auch störend wirken auf diese Besuchende? Und ja, man kann dann das Argument vertreten, wir sind ein Museum mit auch archäologischem Schwerpunkt neben der Kunstgeschichte. Aber ja, reicht das dafür, dass man menschliche Überreste zeigt? Oder zeigt man nur die Grabbeigaben zum Beispiel, so wie es auch oft gemacht wird? Ja, und dann kommt man ganz schnell, auch wenn man immer noch weiterdenkt, in Richtung Ethik. Und auch dann, klar, wenn man das aus der Sicht der Ethik sieht und bei Kant landet zum Beispiel, dann gibt es eigentlich keine Diskussion. Man darf sie nicht ausstellen.
Das wäre die Konsequenz.
Genau, das wäre die Konsequenz. Man stellt gar keine menschlichen Überreste aus, weil man deren Einverständnis nicht voraussetzen kann. Genau. Aber ja, es gibt eben nicht nur diese Sichtweise. Es gibt auch die wissenschaftliche Sichtweise, die vermittelnde, die... Ja,
und Sie hatten ja ziemlich am Anfang, hatten Sie auch einen Punkt erwähnt, den ich auch wichtig finde in diesem Zusammenhang. Sie haben gesagt, dass es sich herausstellte, dass das auch für die Region hier eine Sensation ist. Und das bedeutet doch letzten Endes auch, dass die Menschen eine Art Verbindung haben, dass wir eine Beziehung zu dieser Person haben. Ist das auch so etwas, was in die Gleichung vielleicht gehört?
Ja, das natürlich auch. Das ist ja ein ganz natürlicher Vorgang, der da passiert. Man identifiziert sich plötzlich mit diesem Individuum, was hier gelebt hat. Und ja, das habe ich dann eben auch im Laufe der Blog-Serie mitbekommen, im Bezug auf die Rückmeldungen, die da kamen, dass die Menschen sehr dankbar dafür waren, dass ich sie eben mitgenommen habe bei diesem Prozess. Ja, was dann auch eine Rolle spielt, ist natürlich auch, dass die Menschen in der Region, in der die Funde gemacht werden, oft das Gefühl haben, ihnen werden die Funde weggenommen und die Funde landen dann irgendwo weiter weg im Museum und dort können sie sich die angucken, wenn sie denn ausgestellt werden. Es kann natürlich auch sein, dass diese Funde im Depot landen aus konservatorischen Gründen oder was auch immer. Und das finde ich auch total verständlich. Das heißt, es ist auch wichtig, den Menschen so ein bisschen was zurückzugeben auch.
Ja. Aber das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, um nochmal zum Grab und zu der Person zu kommen. Wie wurde dieser Mensch bestattet? Wie hat er gelegen?
Also er ist typisch für diese Kultur auf seiner linken Seite gelegt worden, mit angewinkelten Beinen. Einen Arm hatte er zwischen den Beinen liegen, den anderen Arm vor der Brust verschränkt. Und was auch typisch ist, ist, dass es handelt sich ja um männliches Individuum, dass die Männer in Nord-Süd-Richtung gelegt wurden. Und das passt auch. Also er wurde im Prinzip mit dem Kopf im Norden und den Füßen im Süden bestattet und den Blick Richtung Osten. Und dann wurde an seinen Füßen der Becher platziert mit eventuellen Essensbeigaben noch. Und dann diese zwei Werkzeuge noch positioniert.
Und ich glaube, oder soweit ich weiß, war es bei Frauen umgekehrt, ne?
Genau.
Also Frauen wurden auf die rechte Seite gelegt und auch anders ausgerichtet.
Ja.
Was hat man dann für Untersuchungen gemacht?
Das war natürlich das Wichtigste, vorher erstmal zu klären, welche Untersuchungen sollen gemacht werden. Und da war klar, dass wir ja so viel wie möglich versuchen. Also da ging es dann um DNA-Analysen, um verschiedene Isotopie-Analysen, C14 auch. Dann kamen dazu noch Sedimentuntersuchungen, genau, anthropologische Untersuchungen. Und als das eben alles festgelegt war, war auch ein Anthropologe hier bei uns im Haus. Dreimal kam er. Und mit ihm zusammen haben wir dann auch ausgewählt, welche Proben wir entnehmen. Mhm. Also das ist natürlich hilfreich, dann auch interdisziplinär zu arbeiten und auch dabei zu sein. Was er dazu sagt, das ist natürlich alles spannend. Ja, dann wurden zwei Zähne entnommen, zwei Backenzähne. Mhm. Ein Stück aus der Tibia, das ist der Unterschenkel, der Schienbeinknochen, weil man davon ausgeht, dass dort die Knochensubstanz noch am stabilsten erhalten ist.
Aha. Das heißt also, wir haben jetzt einen Backenzahn, der entnommen wurde.
Zwei.
Und zwei. Ja. Ah ja. Und wir haben diese Probe aus dem Schienbein. Was kann man daraus erfahren?
Also man kann dann natürlich über DNA-Analysen erfahren, wer war dieser Mann? Man kann weitergehen in Richtung Migration. Wenn man natürlich diese Ergebnisse vergleicht mit anderen Ergebnissen in den Datenbanken. Mhm. Aber da haben wir leider keine Ergebnisse bekommen. Also da war das Ergebnis negativ. Es war nicht möglich, die DNA zu analysieren mit den heutigen Standards.
Heißt das, es gab nicht genügend DNA oder gut erhaltene DNA?
Es gab nicht genügend aneinanderhängende DNA-Stränge. Also mit der Zeit werden die im Prinzip zerteilt. Mhm. Und dann hat es nicht ausgereicht, um die DNA zu sequenzieren.
Mhm. Ah,
genau.
Okay.
Es kann aber natürlich sein, dass das in Zukunft möglich ist. Und genau, dieser eine Zahn wurde dann ins Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena gebracht und dort analysiert. Vorher fand noch ein CT-Scan statt, weil wir natürlich ja vielleicht die Idee hatten, dass dieser Zahn auch wieder hergestellt, also künstlich hergestellt werden könnte mittels 3D-Druck und wieder an die Stelle zurück platziert werden könnte, wo er entnommen wurde. Mhm. Der lag nämlich nicht im Kiefer, sondern in einer der Augenhöhlen. Also hat sich mit der Zeit irgendwie verlagert. Mhm. Und das wurde auch im Laufe der Freilegung erst sichtbar. Deshalb war der Anthropologe auch dreimal da, weil es jedes Mal einen unterschiedlichen Freilegungszustand gab. Mhm. Und mit dem Schienbeinknochen wurde zum einen die C14-Analyse gemacht, um eben das Alter festzustellen und dann nochmal stabile Isotopen, um Hinweise zu bekommen, wie er sich ernährt hat, in welcher Gegend er aufgewachsen ist, ob er vielleicht im Laufe seines Lebens gewandert ist, ob er woanders geboren ist, als dort, wo er gestorben ist. Mhm, und da haben wir jetzt auch die ersten Ergebnisse und es scheint so zu sein, dass er sich hauptsächlich in Mittelgebirgsräumen aufgehalten hat. Wo genau, das ist schwer zu sagen. Das können jetzt die ArchäologInnen auch besser beantworten als ich. Das ist natürlich eher deren Thema. Aber es könnte sein, dass er ja vielleicht Richtung Schiefergebirge, Richtung Eifel sehr viel unterwegs war. Oder eben in anderen Mittelgebirgsregionen.
Mhm, ja. Mhm. Was hat denn der Anthropologe herausgefunden? Also wir wissen, haben Sie ja schon gesagt, es ist ein Mann gewesen. Weiß man, woran er gestorben ist? Sowas?
Ja, also der Anthropologe stand natürlich vor der Herausforderung, dass er die Knochen nicht in die Hand nehmen konnte. Das heißt, er musste natürlich auch mit den Knochen, wie sie im Erdblock liegen, arbeiten. Aber er hat dann herausgefunden, dass es sich um einen, wie Sie sagen, Mann handelt, der ungefähr 1,69 groß war und um die 40 geworden ist, als er gestorben ist. Ja, aber woran er gestorben ist, das kann man nicht sagen. Mhm. Er hat jetzt keine tödlichen Verletzungen, die man nachweisen könnte. Karies hatte er, das ist aber auch nicht selten.
Ja, ja.
ja, aber man kann seine Todesursache nicht feststellen. Was ganz spannend war dann, war noch eine Knochenveränderung an der Speiche seines Armes. Und da ist die Interpretation eben so, dass er an dieser Stelle einer Dauerbelastung ausgesetzt war, die dazu geführt hat, dass sich das Knochengewebe dort aufgebaut hat und da viele Männer vor allem in der Glockenbecherkultur viel mit dem Bogen gearbeitet haben, gejagt haben, ist davon auszugehen, dass auch er diesen Bogen sehr oft benutzt hat. Und das würde eben ein Hinweis darauf sein, es ist nämlich genau diese Stelle, an der die Bogensehne zurückschnellen würde. Ja, deshalb hat man sich dann auch getraut, diese Überschrift im Museum an der Präsentation eben auch so zu wählen, dass man gesagt hat, der Bogenschütze von Rheinbach.
Der Bogenschütze von Rheinbach, genau. Jetzt gab es ja noch den Becher und da haben Sie auch geschaut, was da drin gewesen ist. Ja, oder versucht rauszufinden, ob da etwas drin gewesen ist. Da war natürlich jetzt Erde drin. Ja. Aber wie haben Sie das gemacht?
Natürlich war da Erde drin. Das war auch gut, dass da Erde drin war, weil sich im Prinzip die Keramik durch den Erdkern auch an Ort und Stelle gehalten hat. Aber ganz am Anfang stand da natürlich noch die Röntgenuntersuchung.
Ah ja.
Das ist so die einfachste Methode, um erstmal zu schauen, ist da eventuell Metall drin oder irgendwas anderes, was sichtbar zu machen ist.
Und die haben Sie auch hier im Haus gemacht?
Genau, die haben wir hier im Haus gemacht. Mein Kollege ist dafür zuständig. Und mit der eigenen Röntgenanlage im Haus ist das natürlich auch super, dass man das direkt machen konnte. Wir haben allerdings nicht nur den Becher geröntgt, wir haben auch den ganzen Block geröntgt. Und das war super aufwendig, weil mein Kollege dafür noch das analoge Verfahren benutzt hat, um eben diese kompakte Lehmpackung an Erde zu durchleuchten. Aber diese Bilder haben uns jetzt keinen Hinweis darauf gegeben, dass sich da drin noch was befinden könnte. Somit habe ich auch bei der Freilegung nichts gefunden. Ich habe dann den Becher schichtweise entnommen und die einzelnen Erdschichten einzeln dokumentiert und aufbewahrt, und damit können halt auch in Zukunft noch Analysen stattfinden.
Das heißt, man wusste jetzt einiges über diesen Menschen, also von Karies bis Bogenschütze so ungefähr, und jetzt ging es ja darum, die Ausstellung vorzubereiten.
Ja, wie gesagt, wurde die Ausstellung ja vom Amt für Bodendenkmalpflege konzipiert, und die sind natürlich immer in Rücksprache mit uns, was das angeht. Ich war jetzt selbst nicht bei der Planung dieser Ausstellung involviert, aber wenn es dann natürlich darum geht, die Objekte oder in dem Fall auch das Grab dort zu präsentieren, bin natürlich schon ich die Ansprechpartnerin, weil ich diesen Fund bearbeitet habe. Und auch bei anderen Funden. Also es wird schon sehr viel Wert drauf gelegt, dass jeder Mitspracherecht hat und auch Kritik üben kann. Und da muss ich sagen, hat das richtig gut funktioniert.
Und wie ist der Bogenschütze von Rheinbach heute zu sehen? In einer Vitrine?
Schon in einer Vitrine. Also er ist nahe des Bodens präsentiert, sage ich jetzt mal, wobei präsentiert auch immer ein schwieriges Wort ist.
Ja, finde ich auch.
Der Block, so wie er jetzt zu sehen ist, zeigt natürlich nur die Oberfläche. Darunter befindet sich noch, was man eben nicht sieht, eine Aluminium-Wabenplatte, die auch im Flugzeugbau Verwendung findet. Die ist halt super stabil, aber trotzdem sehr leicht. Die liegt unter dieser ganzen Fläche des Blockes, und darunter sind nochmal Kanthölzer verschraubt, dass dieser ganze Block eben auch beweglich ist und auch mit mittels Hubwagen zu bewegen ist. Das wird natürlich jetzt in der Ausstellung versteckt durch einen Rahmen. Deshalb liegt es nicht ganz auf dem Boden, sondern leicht erhöht, und darüber ist es natürlich geschützt durch eine Haube.
Und es ist ja so, dass gerade hier im Landesmuseum die neue Dauerausstellung vorbereitet wird. Und soweit ich weiß, wird der Bogenschütze dort auch seinen festen Platz finden. Das heißt, er wird gar nicht mehr so viel bewegt, oder?
Ja, genau. Ich gehe davon aus, dass er nur noch im Museum bewegt wird oder in unser Depot hier im Haus bewegt wird, bis der neue Abschnitt eröffnet wird.
Und rein konservatorisch gesehen, gibt es da gar keine Bedenken, dass da ist ja doch ein anderes Klima?
Ja, im Museum haben wir ein sehr stabiles Klima. Darauf können wir vertrauen, dass es da bei 20 Grad und 50% Luftfeuchtigkeit liegt. Das heißt, wir haben Mischklima, weil wir natürlich unterschiedliche Objekte präsentieren, sei es Metall oder Organik, da muss man eben einen Mittelweg finden, aber bei dem Exponat, ja, passt das ganz gut.
Ja, ja, der genau. Ist jetzt so stabilisiert, dass da auch unter der Haube, dass man nicht noch weitere Maßnahmen treffen müsste.
Solange das Klima stabil bleibt und nicht schwankt, ist das kein Problem, genau. Mhm. Worauf man achten müsste, ist der Lichteinfall, dass die Lux-Zahl nicht so hoch
ist. Ach so.
Und dann kommt man natürlich wieder auf dieses Thema, er ist gefestigt, die Knochen sind gefestigt mit einem Kunststoff, Acrylat, und das führt natürlich oder kann seinerseits zu Veränderungen führen,
ja,
weil eben dieser Kunststoff natürlich auch vergeht. Das ist ja ein ganz aktuelles Thema, gerade in der Restaurierung, was auch moderne Materialien angeht.
Ja, genau.
Genau.
Da sind wir mal gespannt. Sie hatten mir aber auch noch erzählt, dass Sie während der Konservierung, Restaurierung ein kleines Forschungsprojekt, also dass das daraus entstanden ist, so habe ich das verstanden, oder wie war das?
Ja, genau, das ist genau aus diesem Grund entstanden, dass ich mich einfach irgendwann gefragt habe, ist das richtige Verfahren, das ich hier anwende, dass ich eben diese erhaltenen Knochen, die sich über 4000 Jahre erhalten haben im Boden und uns überliefert sind, dass ich diese jetzt mit diesem Mittel aus heutiger Zeit mit Kunststoffen festige, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Die Kunststoffe natürlich könnten in den nächsten 100 Jahren auch wieder zum eigenen Konservierungsfall werden. Mhm. Und das hat mich dann nachdenklich gemacht und habe ja am Anfang gesagt, dass ich eigentlich aus der Wandmalerei-Restaurierung ursprünglich komme. Und da ist mir dann wieder ein Verfahren eingefallen, was ich gerne anwenden würde, auch auf Knochen. Weil man sagt immer, menschliche Überreste sind organische Überreste. Aber das, was wir am Ende jetzt vorliegen haben, diese Knochensubstanz, ist im Grunde fast nur noch anorganisches Material, weil sich das organische Material, sprich die kollagenen Fasern, zum Teil aufgelöst haben und gar nicht mehr so in dieser Masse da sind, wie das anorganische, wie die anorganische Knochenmatrix. Im Grunde haben wir jetzt ein kalkhaltiges, kalziumreiches Material vorliegen, was natürlich auch in der Wandmalerei, wenn man sich Fresken anguckt, Kalkputz anguckt, Kalkmörtel anguckt oder auch Kalkstein anschaut, was dort natürlich auch konserviert wird. Und da gibt es ein Verfahren mittels Diammoniumhydrogenphosphat, schwieriges Wort. das ist ein Phosphatsalz, was in Wasser gelöst wird und in Verbindung mit Calcium entsteht Apatit. Das heißt, Apatit ist unser eigenes Material, aus dem wir Knochen und Zähne, aus dem unser Körper Knochen und Zähne herstellt.
Ach so, habe ich noch nie gehört.
Ja, genau. Und ich habe halt einige Papers gelesen, die darum handelten, dass man eben Wandmalereien oder kalziumreiches Material mit diesem Ammoniumphosphat festigen kann, unter der Bildung von Apatit. Und da kam mir doch der Gedanke, dass auch Knochensubstanz, die ja eigentlich aus Apatit besteht, mit knocheneigenem Material, was sich bildet, wieder gefestigt werden könnte.
Das heißt, Sie würden das gewissermaßen mit dem korrekten Material wieder aufbauen, also in Anführungsstrichen.
Genau.
Aber eben nicht mit einem Kunststoff, sondern mit dem, was da wirklich in ähnlicher Form auch mal so gewesen ist.
Genau, ja. Also das, ich sage immer, es mineralisch festigen. Das ist die Alternative. Okay. Und das war eben mein, was mich zum Zweifeln gebracht hat, dass ich eben am Anfang keine Alternativen hatte. Und das wäre eine Alternative, aber ist natürlich eine, auch zu diskutierende Alternative, weil das ist halt diese endlose Diskussion in der Restaurierung und Konservierung. Behandle ich es mineralisch oder organisch? Stichwort Reversibilität. Mhm. Das ist natürlich dann nicht mehr möglich. Also wenn ich es jetzt mit Apatit, unter Apatitbildung festigen würde, dann habe ich keinen Einfluss darauf, wie sich das Material innerhalb der Matrix verändert und neue Bausteine einbaut.
Okay.
Es wird sehr, sehr fest, und dadurch verliere ich auch die Möglichkeiten, eventuell naturwissenschaftliche Analysen später im Nachhinein noch machen zu können, weil ich das einfach...
Sie verändern die Substanz dann?
Ich verändere es nicht, aber ich bringe etwas Neues ein, was sich anlagert und ja, es verbindet sich einfach viel besser durch dieses Material, als wenn ich jetzt ein organisches Mittel einbringe. Wobei ich doch sehr daran zweifle, dass man auch dieses organische Material wieder aus dem Gefüge herauslosen könnte, weil dann würde ich es auch zerstören.
Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, man kann diesen Vorgang, wenn Sie sagen, diese Konsolidierung, das kann man ja, wie soll man das rückgängig machen?
Das kann man nicht rückgängig machen, genau. Und das, ja, das ist einem dann auch dabei einfach bewusst. Man bringt etwas in dieses Material rein und ohne das Material zu zerstören, würde man es nicht wieder herauskriegen. Und dann kommt man wieder auf diese mineralische Festigungsmethode, die auch nicht reversibel ist, aber man geht ja im Vorhinein schon ran und nimmt genug Proben und auch Rückstellproben, die man einlagert, damit auch in Zukunft noch Probereien möglich sind. Das sollte ja alles im Vorfeld der Konservierung passieren.
Das würde man so oder so machen.
Genau, das macht man so oder so. Ja, und daraus ist jetzt so ein kleines Forschungsprojekt entstanden. Ich habe dann sowohl an archäologischem Knochenmaterial wie auch an rezentem Knochenmehl Probereien angefertigt. Das kann ich auch alles während der Arbeitszeit machen. Also wir werden auch angehalten, dazu zu forschen. Es muss natürlich alles neben dem Alltagsgeschäft laufen, was nicht immer ganz einfach ist. Das heißt, es zieht sich ein bisschen. Aber die ersten Ergebnisse waren doch recht positiv. Also ich habe angefangen, zuerst Kalksteinmehl zu festigen, dann rezentes Knochenmehl, dann archäologisches Knochenmehl. Und dabei ist relativ schnell aufgefallen, dass sich das archäologische Knochenmehl viel besser festigen lässt als das rezente. Weil wir eben diese...
Rezent, was heißt das?
Tierische Knochen von jüngst verstorbenen Tieren.
Ach so.
Zum Beispiel. Also das Knochenmehl habe ich mir dann aus dem Tierbedarf kommen lassen.
Ja.
Genau. Ja, weil eben in dem rezenten Material viel mehr organische Fasern noch mit drin sind. Das ist so meine Theorie, dass die natürlich im archäologischen Material nicht mehr da sind und auch im Gefüge nicht mehr stören, was die Bildung des neuen Materials angeht. Also das hat ziemlich gut funktioniert. Ich habe angefangen eben mit Mehlproben, habe angefangen, das Mehl zu festigen und konnte dann aus meinen kleinen Silikonbehältnissen dann nach 2 Tagen einen festen Körper entnehmen.
Ah.
Genau. Das ist jetzt alles noch sehr viel Grundlagenforschung und das ist im Prinzip auch noch nichts Neues. Das imitiert Analysen und Untersuchungen, die Kolleginnen im europäischen Ausland auch schon gemacht haben. Aber es funktioniert und da bleibe ich jetzt dran. Das ist, wie gesagt, nichts Neues, was ich da jetzt erfunden habe. Das ist bekannt. Aber ja, der Bereich, auf den es angewendet wird jetzt neu.
Das ist schon neu. Spannend.
Ja,
bin ich sehr gespannt.
Genau, und jetzt wird das irgendwie so ein bisschen runder. Das, woran ich im Studium noch gezweifelt habe, macht das Sinn, immer so hin und her zu wechseln zwischen den Fachbereichen?
Genau.
Macht jetzt hier bei uns Sinn, weil ich eben auch mit den Kollegen aus der Stein- und Wandmalerei-Restaurierung dann zusammenarbeite und wir dann Tests machen und vielleicht auch zusammen Probereien durchführen können. Genau.
Zum Schluss einfach noch die Frage, gehen Sie manchmal in die Ausstellung und wie ist das, wenn Sie dann den Bogenschützen da sehen?
Ja, es fühlt sich so an, als wäre es ein alter Bekannter von mir. Ja, genau. Ich versuche natürlich immer, die fachliche Distanz dazu bewahren, aber ich habe sehr viel Zeit mit ihm. Mit ihm verbracht, nicht durchgängig, aber ich war die Person, die halt immer wieder zu ihm in diesen einzelnen Raum gegangen ist und mich darum gekümmert habe, dass es weitergeht und dass seine Überreste erhalten bleiben. Von daher habe ich da schon so eine emotionale Verbindung irgendwie aufgebaut. Und das berührt mich auch immer wieder, wenn ich jetzt in die Ausstellung gehe und sehe ihn. Da habe ich schon eine Gänsehaut bekommen, muss ich sagen. Das ist was anderes. Man entwickelt irgendwie einen anderen Bezug dazu als zum Beispiel zu einem Wandmalereifragment oder einer Metallfibel, die man bearbeitet hat.
Und mir spukt die ganze Zeit schon so das Wort Würde im Kopf herum. Also ich denke, dadurch, dass Sie ihn als alten Bekannten empfinden, gibt es ihm auch eine gewisse Würde.
Ich hoffe. Es ist das, was ich jetzt tun kann. Von daher denke ich, kann ich da jetzt mit mir im Reinen sein.
Auf jeden Fall. Frau Dumke, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und ich werde mir auf jeden Fall auch nochmal den Bogenschützen anschauen und so ein bisschen...
Wir können auch gleich rübergehen.
Ja, können wir machen. Ein bisschen meditieren vielleicht in diesem Zusammenhang. Mhm. Also vielen, vielen Dank.
Gerne. Danke auch.
Den Bogenschützen von Rheinbach kann man in der Ausstellung Archäologie im Rheinland noch bis November im LVR-Landesmuseum sehen. Parallel dazu läuft dort die wirklich spannende Ausstellung Das Leben des Bodi. Da geht es um einen Grabfund aus dem Frühmittelalter. Schaut auch in unseren Restauratoren-Blog. Dort gibt es Fotos und alle wichtigen Links. Ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal im Restauratoren-O-Ton.